Erschreckend. Ungeheuer. Geheuer. Erfolgreich. Monsters of Content Marketing.
Unser neues Monster hat das Fußballfieber voll erwischt. Jürgen Kornmann ist Marketingchef der Deutschen Bahn und die ist offizielle Partnerin der Fußball-Europameisterschaft, die ja bekanntlich demnächst in Deutschland stattfindet. Was Kornmann und sein Team schon alles zur Euro 2024 an den Start gebracht haben, was noch kommt und welche EM-Stars ihr tatsächlich in Zügen treffen könnt, dies und mehr verrät er uns in der neuen Ausgabe der Monsters of Content Marketing. Herzlich willkommen, Jürgen Kornmann.
Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt.
Ja, ein ganz besonderer Gast heute. Jürgen Kornmann von der Deutschen Bahn, ihr habt es eben gehört. Hallo Jürgen, grüß dich.
Hallo Dirk, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, und wir freuen uns ganz besonders, denn es spannt sich ein historischer Bogen. Die allererste Folge der Monsters of Content Marketing haben wir mit deiner Vorgängerin bestritten, Antje Neubauer.
Großartig, Grüße gehen raus.
Schöne Grüße, das war vor gut 5 Jahren. Folge 1, Holke, Folge 65, wieder Marketingchef der Deutschen Bahn. Ausgegebenen Anlass, Europameisterschaft steht vor der Tür und darüber wollen wir ganz besonders sprechen. Zählst du schon die Tage, Jürgen, bis zur EM?
Ja, es sind jetzt weniger als 50.
Zum Zeitpunkt der Aufnahme, ja. Dann haben wir genau. Schon ein bisschen weniger, bis wir es noch weniger, bis wir es ausstrahlen, ja. Und Nervosität steigt?
Ich würde sagen, die Fieberkurve steigt, Dirk. Denn egal, ob wir den Henkelpott im ICE nach Frankfurt, nach Köln, nach Berlin bringen, überall wird er begeistert empfangen. Die Leute stehen Schlange, um Fotos mit dem Pott zu machen. Wir haben Fußballer mit dabei gehabt, von Steffi Jones angefangen, über Toni Schumacher, Philipp Lahm, Sammy Khedira. Und du merkst, das Kribbeln, der Funke springt über.
Du gehst ja gleich in die Vollen, fände ich sehr gut. Du sprichst von der Trophy-Tour. Das war eine Sache, das ist erwähnt, wo der EM-Pokal durch mehrere Mit-Promis, Mit-Europameister, Mit-Weltmeister durch verschiedene deutsche Städte. Und da ist so ein bisschen, warst du immer dabei? Oder
natürlich,
häufiger dabei?
Frankfurt und Köln war ich vor Ort und Berlin natürlich auch.
Da bist du ja ein guter Seismograf vielleicht für die Stimmung im Land. Bewegen wir uns auf Sommermärchen-Stimmung zu? Oder wie sieht's aus?
Ja, es ist immer ein bisschen schwierig, diesen Vergleich herzuziehen, weil das Sommermärchen ist ja durchaus spontan entstanden. Wenn wir uns zurückerinnern, damals 2006, die Vorbereitungsspiele der Nationalmannschaft waren nicht gut, das Wetter war nicht gut und dann Eröffnungsspiel, Philipp Lahm schießt das 1-0 rechts oben ins Eck gegen Costa Rica, das Wetter war 4 Wochen lang richtig super und die Stimmung stieg mit jedem Tag und das hatte natürlich auch viel Momentum und das gehört dazu, wenn man ein Sommermärchen nochmal wiederholen will, also planen, Dirk, kannst du es nicht.
Die Leistung zuletzt war sogar ja besser jetzt mittlerweile wieder unter Nagelsmann, letzten Freundschaftsspielen, als seinerzeit unter Klinsmann, muss man schon sagen. Ja. Holen wir unsere Monsterfreundinnen und Freunde draußen aber nochmal kurz ab, weshalb wir intensiv über die Euro sprechen. Ihr dürft es, wird auch schon mitbekommen haben, in Werbekampagnen, in Filmen, in Medienberichterstattung. Die Bahn ist kein Sponsor, aber nationaler Partner der Fußball-Europameisterschaft, die Mitte Juni hier im Land startet, um das auch nochmal klar zu machen. Was bedeutet das, Partner zu sein? Wo ist der Unterschied zum Sponsor und wie habt ihr euch diesen Titel ergattert, sag ich mal?
Also wir sind offiziell schon auch Sponsor der Euro 2024, aber wir verstehen uns und benutzen auch diesen Begriff durchaus bewusst als Partner, denn wir machen es möglich, dass der Anspruch, den die UEFA und Philipp Lahm als Turnierdirektor formuliert hat, nämlich die grünste EM aller Zeiten zu veranstalten, dass dieser Anspruch auch erfüllt wird. Und dementsprechend sind wir der Partner, der eher mit Dienstleistungen, mit Sachleistungen an der Seite der UEFA und des Organisationskomitees steht. Denn wir werden nicht nur die Fans, die Mannschaften, die Organisationsteams und Delegationen mit unseren Zügen in Deutschland kostenlos natürlich befördern, sondern auch rabattierte Angebote machen für Fans aus 32 Ländern Europas. Und das gab es tatsächlich noch nie. Das ist eine absolute Premiere, dass wir sozusagen einen Interrail-Pass anbieten, mit dem die Fans dann nach Deutschland reisen können und dann während der EM kostenlos so viel, wie sie mögen, durch Deutschland reisen, dann wieder zurück Und wir setzen so ein bisschen darauf, dass dieses Interrail-Feeling, was vielleicht manche von uns auch persönlich kennen, dass das auch vielleicht ein Stückchen zum Sommermärchen beitragen kann.
Jürgen, wieso 32? Sind doch eigentlich nur 24 Länder, die an der EM teilnehmen.
Das stimmt, Dirk. Aber wir wollen ja Europameisterschaften für ganz Europa veranstalten. Und das heißt, dass die Länder, die beim Interrail-Ticket generell mit dabei sind, das sind nämlich tatsächlich 32 Länder plus Deutschland, die haben auch die Möglichkeit, wenn sie ein Spielticket gekauft haben, mit dem Interrail-Ticket vergünstigt nach Deutschland zu fahren und dann in Deutschland so viel unterwegs zu sein, wie sie wollen. Da machen wir jetzt keine Grundbedingungen, dass das Land auch qualifiziert sein muss.
Das ist die Aufklärung. Ich habe nämlich schon in dem LinkedIn-Post vor einiger Zeit bei dir jetzt von 32 Ländern gelesen. Dachte, ich schreib's dir noch eine Mail, dass das korrigiert. Gut, dass ich es nicht gemacht habe.
Gut, dass wir drüber gesprochen haben.
Alles klar, macht Sinn. Nochmal zurück zur ganzen Orga und Partner. Habt ihr das eigentlich dann mit Philipp Lahm selber eingefädelt? Ist das euer Ansprechpartner sozusagen dann und für diese Partnerschaft? Und ging dieses Bestreben, wichtig ist, da einen grünen Verkehrspartner zu haben, von ihm aus, von der UEFA aus, vom DFB aus? Wie kam das zustande?
Also Philipp Lahm ist der Turnierdirektor der Euro 2024 und ist dementsprechend in dem Konstrukt Euro 2024 GmbH eine Gemeinschaftsfirma von UEFA und DFB, der Geschäftsführer. Meine Ansprechpartner für die Verhandlung einer Partnerschaft waren tatsächlich die UEFA-Kollegen in Nyon in der Schweiz und mit denen habe ich 14 Monate lang schwer verhandelt, um dann dieses einmalige Angebot auf die Beine zu stellen.
Wahnsinn, 14 Monate lang, auch vor Ort, schätze ich.
Auch vor Ort.
Diverse Male. Und was waren da, falls du die Insights geben kannst, was waren da so Knackpunkte, die sich als schwieriger zu verhandeln erwiesen haben?
Es ist tatsächlich so, und dass ein Sponsor generell sich ja dadurch definiert, dass er auch ordentlich Geld auf den Tisch legt. Und bei uns war das etwas anders. Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen mit euch gemeinsam diese grünste EM aller Zeiten veranstalten. Wir wollen Unterschied machen zu den letzten Großturnieren in Katar oder auch den Olympischen Spielen in Peking. Wir wollen wirklich zeigen, dass in einem demokratischen Land mit einem wirklich überzeugenden, nachhaltigen Angebot so ein Turnier auch ganz anders und für alle viel befriedigender ablaufen kann. Und deswegen haben wir da lange verhandelt, weil wir natürlich als Deutsche Bahn da viel einbringen können und die UEFA da natürlich auch Wünsche hatte, unter anderem eben hier eine Weltpremiere anzubieten mit dem Interrail-Ticket und ganz Europa auf der Schiene nach Deutschland zu bringen.
Und darauf zahlt auch eure Kampagne ein, eure Euro-Kampagne, die im April angelaufen ist. Ein Team fürs Klima ist das Motto. Also ganz klar wird der ökologische Aspekt in den Vordergrund gestellt. Wir haben erst das Video gesehen, wo verschiedene Fans in Zug steigen. Also klassisch Interrail-Gedanke, ja, aus verschiedenen Ländern. You never walk alone. Singen, was in dem Fall bedeuten soll, dass du auch auf dem Weg zur Klimaneutralität nicht alleine wandelst, ja, also nicht nur auf Fußballbezug, auch Klimabezug wird da sein. Habe ich mich aber gefragt, interessieren sich eigentlich Horden von Fans, sagen wir mal, ein bisschen ungerecht gegenüber den Engländern, wenn 10.000 Engländer rüberkommen, was ja normal ist, oder 10.000 Holländer, Massen, stimmungsvolle Massen, interessieren die sich vielleicht für ihren CO2-Fußabdruck, wenn sie durch Deutschland fahren, was meinst du?
Also erstaunlicherweise, wenn ich dich jetzt frage, Dirk, wo glaubst du, haben wir bislang die meisten Fan-Tickets in Europa verkauft?
Holland, ganz klar.
Hätte ich auch getippt, ehrlicherweise. Aber tatsächlich, die Engländer und die Schotten liegen ganz vorne. Obwohl die nun wirklich, wenn sie mit der Bahn nach Deutschland kommen, eine ganz schön lange Fahrt vor sich haben. Aber diese Begeisterung war gerade da riesig groß. Und wir freuen uns riesig, dass dieses neue Angebot, was es so ja noch nie gab, gerade von denen angenommen wird, die mit die längste Anfahrt haben.
Aber die fliegen doch dann und nehmen dann Zug in Deutschland. Oder kommen die auch mit der Bahn durch den Ärmelkanal etc., durch den Eurotunnel?
Ganz genau.
Tatsächlich.
Weil das Tolle an diesem Interrail-Ticket ist ja, dass du aus 32 Ländern direkt in den Zug steigen kannst und nach Deutschland fahren kannst. Und das nehmen doch aus allen Ländern wahnsinnig viele Fans positiv an. Und das freut uns riesig.
Niederländer kommen danach. Tipp ich mal.
Ja, Niederländer, Benelux ist traditionell stark und keine Frage. Die Schweizer haben natürlich die Nase vorn, wenn es darum geht, Bahntickets für die Euro.
Die sind ja auch so zuverlässig.
Genau.
Österreich aber auch.
Österreich auch. Schweiz, Österreich ist ganz vorne dabei. Ja.
Sage mal, grünste EM aller Zeiten, du hast schon gesagt, wurde ausgerufen. Habe ich mich natürlich gefragt. Dieser ganze Klimaaspekt hat natürlich auch bei der letzten Euro schon eine Rolle gespielt. eigentlich auch schon bei der davor, 2016, Frankreich, wurde da nicht mit dem Zug gefahren. Bei der letzten Euro natürlich ein bisschen schwieriger, weil sie sich ja über ganz Europa streckte. Da ist die Klimabilanz sicherlich ein bisschen schlechter, aber 2016 davor keine Rolle gespielt oder nicht so eine große Rolle gespielt?
Also wir haben diesmal ein Angebot, das es so vorher noch nie gab. In allen Spieltickets ist automatisch der öffentliche Nahverkehr für 36 Stunden schon mit inkludiert. Das heißt also, du kannst mit den Öffis zum Stadion fahren und musst auch nicht gleich am selben Abend noch zurückfahren. Kannst also auch am Tag danach dann zurückfahren. Wir haben dieses nationale Fan-Ticket für Fans aus Deutschland, die von jedem Ort für 29,90 in die Stadien fahren können. Das gab es so auch noch nicht. Und mit dem Interrail-Ticket, ich habe es ja schon gesagt, haben wir jetzt eine echte Premiere, die vorher noch nie zur Verfügung stand. Also wir gehen schon davon aus, dass wir in Sachen Nutzung der Bahn hier auch einen neuen Rekord aufstellen.
Was bedeutet es in Zahlen? Wie sind eure Prognosen?
Also wir haben schon über 50.000 Tickets im Vorverkauf verkauft für das nationale Bahnticket. Die Interrail-Pässe sind auch schon locker im vierstelligen Bereich unterwegs. Wir gehen davon aus, dass so in den letzten 4 Wochen vor dem Turnier dann die Fans sich ganz konkret Gedanken machen, wie reisen sie an und dass dann natürlich noch der große Schwung kommt.
Habe ich mich gefragt, weil es wurde auch betont, auch die Spieler, also die Teams, sollten möglichst, man könnte sich vorstellen, dass sie Bahn nutzen. Kann ich mir natürlich kaum vorstellen, dass Mbappé und Co. sich da im ICE gemütlich machen. Reisen wirklich Teams von Spielort zu Spielort mit dem Zug?
Absolut. Also ich kann ja verraten, obwohl das natürlich alles unter Sicherheitsaspekten dann auch nicht so breit in der Öffentlichkeit...
Also Zugang, die Fans haben keinen Zugang zu den Spielern, nehme ich mal an, oder?
Doch, die Mannschaften reisen tatsächlich in ganz normalen Zügen. Wir werden hier keine Sonderzüge aufs Gleis stellen, sondern wir reservieren da natürlich einzelne Wagen für die Mannschaften. Und beispielsweise die Schweiz, auch hier wieder Musterland für alle anderen. Die machen alle 4 Vorrundenspiele, macht die Schweizer Nationalmannschaft mit uns, mit der Bahn und reist hier von Ort zu Ort. Wir haben die Belgier an Bord, wir haben die Rumänen an Bord. Also wir haben schon weit über 20 Teamfahrten fest gebucht. Und ich darf schon verraten, auch die deutsche Nationalmannschaft wird mit uns
muss ja
unterwegs sein. Von daher gesehen, wir gehen davon aus, dass jetzt ebenfalls in den letzten Wochen vor dem Turnier dann auch die finalen Planungen gemacht werden. Und Dirk, du weißt es wahrscheinlich als Fußballfan, die Mannschaften reisen immer schon am Vortag zum Spielort, um sich eben dann mit den Bedingungen in den jeweiligen Stadien vertraut zu machen. Von daher gesehen, gehen wir davon aus, dass alles klappt und wir viele Mannschaften an Bord des ICE haben werden.
Am Spieltag wäre auch riskant, würde jetzt der eine oder andere Bahnkritiker sagen.
Ich weiß gar nicht, wie du darauf kommst.
Sage mal, da kann ich also als Fan auf einer Bahnfahrt auch mal so Kevin De Bruyne oder Lukaku treffen.
Das ist nicht ausgeschlossen. Natürlich sind die Sicherheitsanforderungen hoch, gerade auch bei Mannschaften, die viele Medienstars in ihren Reihen haben.
Belgier, wenn ich das kurz erklären darf, für die Nicht-Fußballkundigen.
Genau.
Die beiden.
Ja, und da müssen wir natürlich gucken, dass wir das berechtigte Interesse der Fans, ihre Mannschaft irgendwie auch sehen zu können, wenn sie mit dem Zug unterwegs sind. Und dem Interesse der restlichen Fahrgäste in diesen Zügen, dass sie nicht eine halbe Stunde am Bahnsteig stehen müssen, bis dann endlich alle drin sind, dass wir das zusammenbringen. Aber da bin ich optimistisch.
Macht ihr da auch Content raus, wenn die fahren? Ein paar Bilder auf Social Media und so wird schon.
Darauf kannst du dich verlassen.
Das soll ich nehmen. Super. Apropos Content. Jetzt kommen wir dazu. Sind sehr viel operativ natürlich unterwegs gewesen. Großer Rahmen. Wollen aber natürlich die inhaltliche Ebene auf keinen Fall außer Acht lassen. Ihr Auftaktspot habe ich erwähnt. Was kommt noch alles an Inhalten? Das wäre ja nur der Auftakt zu sicherlich am Feuerwerk an Content und an Marketing bei euch. Kannst du noch ein paar Sachen schon mal verraten, die uns in den nächsten Wochen freuen können?
Gerne. Europa heißt für uns nicht nur Nachhaltigkeit in unserer Unternehmensstrategie, starke Schiene, die auf 4 Säulen ruht, für den Menschen, fürs Klima, für die Wirtschaft und für Europa als ausdrückliches Unternehmensziel in unserer DNA hinterlegt, haben wir schon auch den europäischen Gedanken in den Mittelpunkt unserer Content-Strategie gestellt. Das heißt, wir sind neben dem TV-Spot, neben den Plakatmotiven, neben dem digitalen Content, der sich auf die spezielle nachhaltige Komponente der Euro bezieht, stark unterwegs mit Botschaften, Europa ist mehr als nur eine Währung, Europa ist mehr als nur eine Idee, Europa ist das, was uns zusammenhält, ein Wertesystem, das wir teilen und dass wir auch gegenüber Angriffen, die sich ja in den letzten Jahren von vielen Seiten häufen, bewusst verteidigen wollen. Das heißt also, wir machen auch Long-Copy-Anzeigen in den großen deutschen Tageszeitungen, wo wir unseren Matchplan für Europa nochmal detailliert darstellen. Dergestalt, dass wir sagen, es ist wichtig, dass wir auch in diesen Tagen der Europameisterschaft dran denken, dass uns der Fußball nicht nur vereint, sondern dass wir als Europäer auch für bestimmte Werte stehen. Und deswegen rufen wir auch eindeutig und unmissverständlich dazu auf, Hatern und Spaltern, Populisten keinen Raum zu geben, zur Europawahl zu gehen, den Europafeiertag am 9. Mai zu feiern und illuminieren da den Berliner Hauptbahnhof auch unter anderem mit diesen Botschaften, setzen uns dafür ein, dass wir mit einem Eurojam auch die jungen Leute mit Musik und mit entsprechenden Keynotes von Menschen, die diese Generation speziell ansprechen, dann transportieren. Also wir haben ein 360-Grad-Programm.
Das ist alles vor der Euro.
Alles aber vor der Euro.
Macht ihr das weiter? Spielt ihr den europäischen Gedanken auch während der Europameisterschaft weiter? Ja. Oder geht's dann wieder mehr ums Sportliche?
Nein, wir werden an der Stelle unserer Haltungskommunikation weiter Ausdruck verleihen, denn wir sind ja als Deutsche Bahn nicht nur ein Staatsunternehmen und gehören der Bundesrepublik Deutschland, sondern wir sind ja auch ein Unternehmen, das seinen Kundinnen verpflichtet ist. Und deren Reisen enden ja nicht an unseren Ländergrenzen. Und bei den Güterströmen ist das nochmal deutlicher zu sehen. Die Waren werden ja nicht an einer Grenze gestoppt und abgeladen, sondern die werden durch ganz Europa transportiert. Deswegen ist Europa in unserer DNA. Deswegen haben wir keine Sekunde gezögert, als die Ukraine angegriffen wurde, dann entsprechend den kostenlosen Transport der Geflüchteten zu organisieren, Hilfstransporte zu organisieren. Also Europa ist für uns schon mehr als einfach nur eine politische Idee.
Das ist ja ein ganz interessanter Fall. Es vermengen sich da ja eigentlich Produktmarketing, Produktkommunikation mit einer doppelten Haltungskommunikation genommen. Einmal Gedanke Europa, einmal der ökologische Aspekt, Klima, in einem riesigen Paket. Das ist schon bemerkenswert, auch für euch, die ja viel Haltung auch macht. Diversity mal großes Thema zum Beispiel. Klima auch, logisch, als USP im Verkehrsbereich. Aber da ballt sich schon sehr viel jetzt, bewusst, oder?
Ja, sehr bewusst. Denn Dirk, du weißt es selber, es gibt 83 Millionen Nationaltrainerinnen und Nationaltrainer. Es gibt aber auch genauso viele Bahnchefinnen und Bahnchefs. Und
ich habe den Eindruck, dass das Interesse an der Bahn, jetzt ist wieder ein bisschen, wo es auf die Euro zugeht, ein bisschen anders, aber dass es schon mehr Bahnchefs als Bundestrainer gab im vergangenen Jahr zum Beispiel, dass das Interesse an Nationals alarmt ist, aber dass an der Bahn doch durchgehend hoch war.
Absolut. Und das finden wir gut, auch wenn wir natürlich da auch viel Kritik, berechtigte Kritik auch einstecken müssen. Aber ein Unternehmen, das entweder geliebt oder gehasst wird, was in jedem Fall Emotionen weckt und was eine Membran ist für gesamtgesellschaftliche Erwartungen, das muss diesen Erwartungen auch gerecht werden. Das heißt, es geht nicht nur darum, für unsere Kundinnen und Kunden im Bordbistro die Hafermilch alternativ zur Kuhmilch anzubieten. Es geht auch darum, das, was man von einem Staatsunternehmen mit über 200.000 Mitarbeitenden in Deutschland, über 300.000 international erwartet, nämlich, dass es sich als Good Corporate Citizen positioniert zu den entscheidenden Fragen dieser Zeit. Wie wichtig ist Demokratie? Wie stellen wir uns auf in Sachen Diversity und Inklusion? Diese Erwartungen müssen wir auch bedienen. Und nicht nur mit schönen Kampagnen und bunten Bildern, sondern mit konkreten Aktivitäten. Deswegen sind zum Beispiel unsere Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt seit 20 Jahren unterwegs und machen Aktionen im Unternehmen, um eben Vielfalt und Inklusion voranzubringen. Deswegen haben wir unwahrscheinlich viele Mitarbeitenden-Initiativen, Railbow zum Beispiel, unser queeres Netzwerk von Mitarbeitenden, das auch schon seit 10 Jahren aktiv ist, auf den CSD-Paraden unterwegs ist und. Diese Art der Kommunikation, der Haltungskommunikation ist für uns Teil unserer DNA. Die Leute erwarten, dass wir uns positionieren und wir machen das sehr klar und deutlich.
Nun ist aber eine klassische Reaktion auf die ganzen Heilungsgeschichten, nenne ich es mal, ohne es jetzt abwerten zu wollen. Und das war ja durchaus ein flammendes Plädoyer von dir dafür. Eine klassische Reaktion ist, ja, schon gut, Inklusion könnt ihr, Diversity könnt ihr, ja, Europa könnt ihr, aber lasst doch eure Züge erstmal pünktlich fahren. Das ist ja so ein klassischer, gerade von konservativer bis populistischer Seite, klassische Reaktion. Wie reagiert man darauf? Wie reagierst du darauf persönlich? Ist das nur noch ein Schulterzucken oder ist es ja ein wohlfeiler Vorwurf, der immer wieder mal kommt? Ne?
Also das darf einem nie egal sein. Denn diese Kritik ist berechtigt. Unsere Performance da draußen ist nicht so, wie sie sein sollte. Das sehen wir auch absolut selber so. Und wir haben jetzt, da kommen wir bestimmt noch gleich drauf zu sprechen, einiges vor, um das in den nächsten Jahren zu ändern. Aber die Deutungshoheit über ein Unternehmen wie die Deutsche Bahn mit dieser großen Strahlkraft nach draußen, die dürfen wir nicht den anderen überlassen, die bestimmen möchten, was darf die Deutsche Bahn und was darf sie nicht. Und an der Stelle sind wir glasklar unterwegs, dass wir als Good Corporate Citizen, als sozusagen systemrelevanter Bestandteil dieser Gesellschaft, uns klar auch äußern, was wir unterstützen. Und vor allen Dingen auch als Kompass zu unseren Mitarbeitenden ins Unternehmen einen klaren Kompass kommunizieren. Dafür steht die Deutsche Bahn. Das ist uns wichtig. Und das, liebe Mitarbeitende, könnt ihr auch von uns einfordern, dass wir uns hier engagieren mit euch zusammen. Weil, Dirk, du weißt es selber, ohne unsere 220.000 Pressesprecherinnen und Pressesprecher, die wir im Unternehmen haben, können wir da draußen keinen Impact generieren. Erst wenn wir die überzeugt haben, dann können wir auch wirklich überzeugend nach draußen kommunizieren.
Ganz klar, die Stammgäste werden es wissen. Fischer Appel begleitet die Deutsche Bahn in der internen Kommunikation seit Jahren mit wachsender Freude. Und wir bereiten uns auch auf die Euro vor oder machen bereits Content für die Euro mit den Kollegen von der internen Kommunikation zusammen. Ich möchte eine Sache nochmal droppen, die du auch kennst, die auch in diesen europäischen Gedanken passt, die DB Eurostars, ein Kader bei der Bahn, der sich aus Mitarbeitenden aus den 24 Nationen zusammensetzt. Wir haben von allen Nationen, auch kleinere Nationen wie Georgien, Slowenien, Bewerbungen erhalten für den Kader, der jetzt steht und in der Content-Arbeit eingesetzt wird. Kürzlich wurde Sami Khedira unter anderem von dem ungarischen Kollegen interviewt. Ihr habt das auch extern mal fallen lassen. Auch das steht, glaube ich, für Europa. Ohne dass ich es weiß, haben wir noch nicht drüber gesprochen, wird das auch extern mal eingesetzt, die Eurostars? Kann man darüber auch nachdenken für euch? Oder ist das doch eine Sache, die eher dann intern bleiben wird?
Absolut. Also bei der Trophy Tour waren sie jetzt schon im Einsatz. Genau. Zumindest mal Teile unseres 25. Teams DB, wie wir es nennen. Die werden natürlich während der Euro auch noch bei verschiedenen anderen Kommunikationsmaßnahmen zum Einsatz kommen. Ich will noch nicht so viel verraten. Aber da sind wir schon stolz drauf. Das war als Unternehmen, das über 100 Nationen in seiner Belegschaft vereint, dass wir da auch in der Lage sind, ein Euro-Team aus allen teilnehmenden Nationen zu formen und diese Kollegen mit wirklich Feuereifer dabei sind, sich Aktionen auszudenken, sei es Ansagen in der jeweiligen Landessprache, in den Zügen zu den Spielen, wo die jeweiligen Nationen unterwegs sind und. Also da kommt noch ein ganzer Blumenstrauß an Aktivitäten, das nutzen wir sehr intensiv.
Wir hatten hunderte von Bewerbungen für den Kader, muss man sagen. Hatten uns vorher gedacht, wir müssen ja bei einer anderen Nation nochmal nachhaken. Aber war nicht nötig, muss man wirklich sagen, großes Interesse, große Begeisterung, große Leidenschaft für die Euro und für Europa auch bei der DB. Kommen wir nochmal zurück zu 2006, Sommermärchen, WM damals. Da warst du noch bei VW damals?
Nee, da war ich noch Pressesprecher bei Volkswagen, ja.
Kommen wir kurz auf deinen Werdegang später mal zu sprechen. Damals hattet ihr mit Michael Ballack als Testimonial geworben, damals Kapitän der Nationalmannschaft. Wird es diesmal wieder so einen Hochkaräter geben in der Werbung? Ein paar Namen haben wir schon genannt, die waren da mehr so bei Events dabei. Wird es auch da öffentlichkeitswirksamer noch jemanden geben, mit dem wir da als Aushängeschild nehmen?
Nein, wir werden diesmal bewusst auf das Thema setzen, wir stehen mit unseren Mitarbeitenden für Europa und für dieses Event und wollen das anders, besser gestalten als jedes Sportgroßevent zuvor. Und da stehen jetzt tatsächlich unsere eigenen Kolleginnen und Kollegen im Mittelpunkt. Der Werbespot ist mit unseren eigenen Leuten gedreht. Die sind in der Außenkommunikation überall präsent, nach innen sowieso. Und wir werden bei der Kampagne, die nach der aktuell laufenden Image-Kampagne kommt, auch ein Angebot nochmal launchen für die Fans, die jetzt keine Eintrittskarten für die Spiele bekommen haben. Also auch die sollen von der Euro profitieren. Und dementsprechend ist unser Fokus bei den Kommunikationsmaßnahmen eher auf die breite Gesellschaft.
Kommen wir nochmal zum Operativen zurück. Eine Frage, die mich sehr interessiert, fährt auch als Zugreisender Mitte Juni bis Mitte Juli. Auf welchen Strecken, ihr habt doch bestimmt so Heatmaps schon mal entworfen, können wir uns auch besonders stimmungsvolle Gäste einstellen? Wird's die Hardcore-EM-Strecke geben? Meinetwegen Verbindung Amsterdam-Hannover zum Beispiel, fahre ich recht häufig mit dem IC aufgrund verwandtschaftlicher Beziehung. Oder Frankfurt-Amsterdam ist auch so eine IC-Strecke, glaube ich. Ne? Wo ist da die Hardcore-EM-Strecke?
Also da würde ich dir empfehlen, Dirk, schon mal ein orangefarbenes Sakko oder Hütchen zumindest dir zu besorgen.
Ich habe Sympathien, von daher... Gerne.
Dann passt das, genau. Nein, wir haben natürlich im Vorfeld schon eine ganz klare Analyse gemacht und machen die zeitgleich zu den weiteren Buchungen, die jetzt gerade stattfinden, um zu gucken, dass wir dann auch unsere zusätzlichen Kapazitäten genau an der richtigen Stelle im Einsatz haben. Also wir werden ja während der Europameisterschaft jeden Tag 14 Sonderzüge zusätzlich fahren. Wir werden insgesamt 10.000 Sitzplätze jeden Tag während der EM zusätzlich im Angebot haben. Und die werfen wir natürlich da ins Rennen, wo der Bedarf auch ist, wo wir sehen, aha, Spieltag 1, dann kommen die Belgier, Spieltag 3 sind dann die Franzosen an der Reihe. Von daher gesehen haben wir da schon eine ausgeklügelte Logistik, wo wir dann sozusagen in Echtzeit reagieren können und die Fans dann hoffentlich sicher, pünktlich und zuverlässig ans Ziel ihrer Reise bringen.
Apropos ausgeklügelte Logistik, die muss ja besonders in NRW sehr ausgeklügelt sein. Da haben wir 4 Städte gleich.
Richtig.
DB Regio NRW. Ja, nicht alles wird mit Fernverkehr bedient werden, sicherlich schon besonders nervös oder erwartungsvoll vor dem.
Absolut. Und auch da werden die Kapazitäten verstärkt. Da bereitet man sich drauf vor, dass wir gleich 4 Spielstätten in Nordrhein-Westfalen haben werden, die glücklicherweise ja auch sehr gut per Schiene erreichbar sind und dementsprechend auch aus allen Richtungen dann gut erreichbar sein werden. Aber ja, natürlich so eine Ballung in NRW, das bedeutet auch besondere Herausforderungen für die Kollegen. Deswegen haben wir auch, wenn ich das gerade mal anfügen darf, an unsere Mitarbeitenden auch ein besonderes Angebot gemacht, weil wir haben gesagt, Leute, es ist so wichtig, dass ihr vom 14. Juni bis 14. Juli dafür sorgt, dass wir ein guter Gastgeber sind, dass wir bis zu 2,8 Millionen Fans gut in Deutschland in die Stadien bringen und auch wieder zurück. Deswegen bitte tragt dazu bei, dass diese Wahnsinnsaufgabe gelingt. Nehmt euren Urlaub früher oder später. Dafür haben wir auch extra über 3.000 Tickets gekauft, die wir unter den Mitarbeitenden verlosen. Denn die sollen nicht nur zum Gelingen beitragen, sondern die sollen dann auch die Möglichkeit haben, das eine oder andere Spiel auch mal selber zu sehen.
Haben wir auch begleitet. Massives Angebot einfach. Wirklich attraktiv, wahnsinnig viele Bewerbungen. Keine Überraschung. 3.000 Tickets ist schon fett, kann man sagen. Aber die Bahn hat natürlich auch einiges zu bieten. Und dann noch mal kurz zurück. Man muss ja sagen, nicht nur in den Zügen, wir haben viel über Züge gesprochen. Natürlich werden Bahnhöfe, zum Beispiel so einer wie in Frankfurt am Main, und natürlich im Westen Epizentren der Fanbegegnung auch werden und der Euro-Stimmung. Ne? Gerade da.
Absolut. Da werden wir auch in Sachen Reisendenlenkung, also Orientierung für die Fans, werden wir sehr viel auf die Beine stellen. Welcome Desks, wie die UEFA das nennt, wird es natürlich in allen 10 Ausrichterstädten und in den Bahnhöfen drumherum geben. Und da werden wir dann auch für die nötige Orientierung sorgen, werden auch den Leuten sagen, die jetzt nicht ein Ticket für Stadion haben, wie sie zu den Fanzones kommen, wo man Public Viewing machen kann. All das wird an dieser Mobilitätsdrehscheibe Bahnhof möglich sein. Und da sind unsere Kolleginnen und Kollegen auch schon, ich würde sagen, richtig gespannt drauf und freuen sich, dann mit diesen Fans aus allen Nationen dann direkt in Kontakt zu treten.
Also liebe Leute, auch wenn ihr nicht mit dem Zug fahrt, schaut mal am Bahnhof vorbei, während der Euro dürfte sich lohnen. Wird quirlig, wird bunt. Aber die Bahn hat natürlich viel zu bieten, auch abseits der Europameisterschaft. Werfen wir einen Blick nochmal ein bisschen auf die Zeit nach der Euro. Du hast der Absatzwirtschaft, den Kollegen der Absatzwirtschaft mal gesagt, vor gar nicht allzu langer Zeit, dass die Deutsche Bahn das Zeug zur Love-Brand habe. Ist das nicht eine etwas arg optimistische Einstellung? Bringt man zusätzlich so auf Social Media man eher den, würde ich eher als Hate-Brand, bestenfalls Hassliebe, ja, sich aufdrängen? Was unterfüttert da abgesehen davon, dass du ein fröhlich optimistischer Mensch sowieso bist, was unterfüttert da diese Einstellung, diese Hoffnung?
Weil wir in manchen Aspekten schon heute als Love Brand wahrgenommen werden, Dirk. Also wenn ich mir die Kundenzufriedenheitsmessung ansehe, die wir bei mir im Marketing machen, dann haben unsere Kolleginnen und Kollegen an der Kundenschnittstelle, also im Zug, am Bahnhof, in den Infobereichen, haben ausgezeichnete Werte, obwohl wir in Sachen Pünktlichkeit und Verlässlichkeit beileibe nicht da sind, wo wir gerne wären. Das heißt also, unser Personal ist ein richtig großes Pfund, mit dem wir jetzt schon wuchern können, weil die eben dafür sorgen, dass die Leute bei allem berechtigten Ärger dann eben doch Sympathien für uns entwickeln und sagen, also Mensch, die Kollegin hier im Bordbistro, die macht einen großen Job, obwohl sie jetzt genau wie wir auch gerade mal eine halbe Stunde auf offener Strecke standen, weil es nicht weiterging und keiner wusste, wie lange das noch dauert. Das hören wir ganz oft und wir sind schon der Meinung, dass wir mit der jetzt startenden Generalsanierung, nämlich am 15. Juli, dem Tag nach dem Europameisterschaftsfinale, dass wir dann durchstarten können. Das geht nicht schnell, es wird gut, aber es wird dauern. Und mit dieser Generalsanierung dann wirklich auch dauerhaft und nachhaltig die Pünktlichkeit, die Verlässlichkeit des Bahnfahrens in Deutschland verbessern.
Ganz interessant, deine Schilderung, Zusammenfassung trifft auch so meine Einstellung und meine Gefühle als Kunde, die ich oft habe, ja. Also dürfte was dran sein. Du hast es angesprochen, Generalsanierung ab 15. Juli startet mit der sogenannten Riedbahn. Mal kurz erklären für all jene, obwohl die Bahn schon stark bespittert, die die Riedbahn noch nicht einzuordnen wissen, dass die sehr stark befahrene Strecke zwischen Frankfurt am Main und Mannheim, die komplett gesperrt wird im zweiten Halbjahr, sehr ungewöhnlich. Normalerweise wird, womit sich die Bahn auch in der Vergangenheit geschmückt hat, unter rollendem Rad, also unter Betrieb saniert. Jetzt mal ein anderes Konzept. Viel darüber diskutiert worden. Was auffällt, dass die Bahn, dass die DB, dass ihr schon heute sehr stark dieses Projekt aufladet und das wirklich übermäßig, nicht übermäßig im negativen Sinn, aber sehr stark in der Öffentlichkeit auch jetzt schon darstellt. Zum Beispiel mit einem Film oder einer YouTube-Reihe, die auch sehr gut, zu Recht stark angeschaut wird, Bahn sind Riedbahn, wo das Team, das hinter der Sanierung steckt, doch echt aufwendig und voller Empathie vorgestellt wird oder sich selbst vorstellt und ihre starke Aufgabe vorstellt. Starke Schiene ist ja das Oberschlagwort, unter dem das Ganze läuft bei der Bahn. Warum inszeniert ihr diese Sanierung so stark, so früh? Es wird ja noch viel mehr Content folgen, gerade während der Sanierung. Warum stellt ihr das auch sehr transparent und öffentlich so stark dar?
Weil es das, ähnlich wie das Interrail-Ticket für die Europameisterschaft, über das wir gerade sprachen, noch nie vorher gab, dass wir eine Sanierung wirklich komplett durchführen. Und wenn ich sage komplett, dann heißt das, wir werden in 5 Monaten auf dieser Strecke durch die 70% des deutschen Fernverkehrs mehr oder weniger direkt oder indirekt durch müssen und wo wir sehen, dass dieser Korridor von 73 Kilometern immer ausstrahlt in Sachen Verspätung im restlichen Bahnnetz, dass wir diese Strecke jetzt komplett erneuern, ist ein Paradigmenwechsel. Das gab es vorher noch nie und das ist die größte Wette Deutschlands, wenn ich es mal so flapsig formulieren darf, dass wir nach dem Ende der Europameisterschaft bis Weihnachten in diesem Jahr es schaffen, in den 5 Monaten nicht nur Weichen, Gleise, Schotter, Oberleitung, Bahnhöfe, Signaltechnik zu erneuern, sondern zeigen, wir können auch anders, wir können es auch wirklich so, dass es hinterher alles neu, alles verlässlich, alles pünktlich wird auf dieser Strecke. Und das ist sozusagen der Auftakt einer Generalsanierung von 40 Korridoren auf dem deutschen Schienennetz, wo wir einen nach dem anderen nach diesem Prinzip künftig sanieren wollen. Und das ist nur möglich dadurch, dass wir zum ersten Mal seit vielen Jahren auch die nötige finanzielle Ausstattung von der Bundesregierung dafür haben. Und das muss man erklären. Wie du richtig sagst, Dirk, vorher haben wir auch schon jede Menge gebaut. Aber bis zu diesem 15. Juli ist die Infrastruktur in unserem Land, die Schieneninfrastruktur, immer älter geworden. Und jetzt mit der Sanierung der Riedbahn haben wir zum ersten Mal seit Jahrzehnten geschafft, dass das durchschnittliche Alter unserer Infrastruktur nicht mehr älter wird, nicht mehr größer wird, sondern dass wir das stoppen können und mit dem Beginn der Sanierung das Schienennetz Stück für Stück verjüngen.
Also vorher gab es eigentlich ein paar Füllungen, um mal jetzt die Analogie zum Gebiss zu ziehen. Und jetzt wird das Gebiss komplett erneuert. kann man sagen.
Ja. Ja,
vorher ein bisschen Makulatur und jetzt wagt man den großen Schritt und beißt auf die Zähne. Ihr stellt es auch deshalb erklären, transparent da, intensiv da, um sicherlich auch Verständnis zu erwerben für Verspätung, für Unannehmlichkeiten, von der Riedbahn stellvertretend ja für alle Korridore dann letztendlich. Aber ihr werdet wahrscheinlich bei den folgenden Korridoren nicht mehr so viel Content so intensiv ausbreiten wie bei der Riedbahn, schätze ich mal, oder?
Also diesen Paradigmenwechsel, den müssen wir jetzt erstmal gut erklären, müssen den Kontext vermitteln, warum denn Fernverkehrskunden auf der Umleitungsstrecke dann eine halbe Stunde länger fahren, warum Regionalverkehrskunden in den Bus teilweise umsteigen müssen, warum Güterverkehrskunden dann andere Korridoren nutzen müssen. Das setzt viel Erklärkontext voraus, damit das überall nachvollzogen werden kann. Und wir müssen das Grundprinzip natürlich deutlich machen. Und da müssen wir eben auch neue Wege gehen, die wir bislang noch nicht in der Kommunikation beschritten haben.
Und auch da, wie ihr ja auch schon bei You Never Walk Alone, Mitarbeitende der Deutschen Bahn, die Helden und Protagonisten sind. Das sehen wir nicht nur intern, sondern bei euch generell. Ihr setzt viel stärker in den vergangenen Jahren, in der jüngeren Vergangenheit, auf eure Mitarbeitende als früher.
Auch absolut.
Um Stolz, Zusammenhalt zu stärken?
Genau das ist das Ziel. Denn wir haben zum einen nach innen die Aufgabe, unsere Leute nicht nur zu motivieren für diese Riesenaufgabe, die so noch nie vorher gemacht wurde. Und dementsprechend ist diese große Wette, von der ich sprach, natürlich auch ein Abenteuer für alle Kolleginnen und Kollegen, die daran beteiligt sind. Und wir müssen nach außen zeigen, wir haben die weltbesten Kolleginnen und Kollegen, die du für so eine Aufgabe finden kannst, und die werden das schaffen. Und deswegen haben wir auch mit dem neuen Kommunikationstool einer Documentary an der Stelle auch neue Kanäle
im Visier. Das ist ja Wahnsinn-Riedbahn, von dem
genau, ich da gesprochen genau. Ne? Das war das, was man jetzt seit einigen Jahren ja bei den Streaming-Anbietern vor allen Dingen als Trend gesehen hat, dass durchaus Documentaries in der Lage sind, auch komplexe, vielleicht auf den ersten Blick nicht sofort sexy erscheinende Themen mit Spannung aufzuladen, mit Emotionen aufzuladen. Und das funktioniert natürlich mit Mitarbeitenden am allerbesten. Also wenn man die Filme sich ansieht und dann sieht, dass der eine oder andere doch ein bisschen Muffensausen auch hat vor dieser Riesenaufgabe. Stimmt. Und da dann auch der Sympathiefunke durchaus überspringt, dann merkt man, mit diesen neuen Formaten hat man auch neue Chancen, emotional zu kommunizieren.
Und deshalb auch im Marketing gilt Bana statt Ballack während der Euro. Jetzt kommen wir mal zu dir persönlich, denn das Monster soll immer auch ein paar persönliche Aspekte schildern bei unserem Gespräch. Du hast eine recht oder sehr bemerkenswerte Laufbahn hingelegt, wie ich finde, vom Journalisten zum Kommunikator, klassisch Pressearbeit, unter anderem bei Volkswagen, wir hatten es schon angedeutet, zum Marketing. Heute Vollmarketier. Ist ja eigentlich eher ungewöhnlich. Eigentlich endet der Schritt dann bei der Kommunikation, oder man wird vielleicht Kommunikation und Marketingchef, kümmert sich aber operativ eher wenig ums Marketing. Hat sich da das Interesse am Marketing im Laufe der Jahre entwickelt? Vor allen Dingen bei der DB. Hast du noch theoretische Basics nachgeholt, oder wie hat sich das entwickelt bei dir? Erzähl mal.
Also letztendlich ist es tatsächlich so ein bisschen ein lebenslanger Lernprozess, den ich durchlaufen habe. Und ich war immer neugierig, wieder Eigenschaften mir neu dazu aneignen zu können. Und als Journalist habe ich riesige Freude gehabt, die Agenda des nächsten Tages ein Stück weit mitzubestimmen. Als Kommunikator bist du schon ein bisschen strategischer unterwegs und lernst Kampagnenmanagement tatsächlich durchzuführen, um eben Themen auch strategisch und über längere Zeiträume zu platzieren. Und dann merkst du integrierte Kommunikation, das heißt die Kanäle des Marketings und die Kanäle der Kommunikation miteinander zu verbinden und dadurch die Schlagkraft und die Durchdringung und die Penetranz nochmal zu erhöhen, das ist sozusagen die Königsdisziplin. Und da war mir klar, ich muss auch die Marketing-Tools näher kennenlernen, muss sie beherrschen können, um dann eben wirklich integrierte Kampagnen fahren zu können. Denn Dirk, du weißt es genau wie ich auch, in Zeiten einer äußerst knappen Aufmerksamkeitsökonomie ist der Share of Voice, den ein Unternehmen erzielen kann, nur sehr begrenzt. Und dementsprechend muss man tatsächlich alle Instrumente in der Kommunikation nutzen können. Und wenn man die miteinander verbindet, fokussiert und gebündelt, Botschaften über die einzelnen Kanäle, kanalspezifisch an die Frauen, an den Mann bringt, dann hat man eine Chance, auch durchzudringen und die Deutungshoheit über Themen zu behalten.
Und dann wird man zum Monster of Content Marketing. Zu dir persönlich, privat, Einstellung. Du hast mal gesagt, du seist begeisterter Astronaut. Ich nenne mal ein begeisterter Fan von Astronauten und Raumfahrt. Ja, warst du auch bei der DLR, Deutsche Luft- und Raumfahrtgesellschaft ist, glaube ich. Ne?
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Genau, sorry. Bevor du bei VW gewesen bist, würdest selbst gerne mal zum Mond fliegen, hast du gesagt. Dann warst du bei Volkswagen, auch Mobilität. Jetzt bei der Bahn, wieder Mobilität. Du bist ein Mensch, der beruflich ständig in Bewegung ist, auch privat als Hobby. Ist das, zeichnet dich das aus? Also viele sagen, ja, kein Stillstand und so. Man kennt diese Slogans immer, die man auf LinkedIn dann in seinem Profil hat. Ne? Bei dir sieht man das aber durch die Laufbahn ja schon, deine persönlichen Interessen. Ist Bewegung was dich fasziniert auf allen Ebenen?
Definitiv. Also wer wie ich in einem kleinen Dorf in der Pfalz aufgewachsen ist, wo es nur eine Straße hingab und keine raus, der war auf Mobilität zwingend angewiesen. Und von daher gesehen habe ich immer so ein bisschen das Bedürfnis gehabt, mich weiter zu bewegen. Und das hat vielleicht auch meine berufliche Karriere so ein Stück weit bestimmt. Und klar, der Anfang mit dem Wunsch, ganz weit nach oben durchzustarten auf dem Mond, das hatte natürlich mit der Mondlandung 69 zu tun und den ersten Schwarz-Weiß-Bildern, die ich da als Dreijähriger so von meinem Vater beschrieben bekam. Das hat mich von Anfang an fasziniert, aber auch unsere Alltagsmobilität ist so spannend. Was da gerade passiert in dieser Zeit, ist schon eine kleine Revolution. Und ich persönlich nutze das auch, um mein Leben an der Stelle auch immer weiter ein Stück weit zu entwickeln, um an der Stelle auch kompetent sagen zu können, ich bewege mich nicht mehr mit dem Auto in Berlin, weil Berlin einfach so viel Möglichkeiten bietet, auf das Auto zu verzichten, dass ich das sehr gern wahrnehme. Aber ich gucke auch wahnsinnig interessiert auf Experimente, wie sie die BVG beispielsweise hier in Berlin macht und bin auch Yelby-Kunde, nutze den E-Roller, der in Kreuzberg vor mir an der Tür steht, bin jeden Tag mit dem Fahrrad, auch heute hier zu euch unterwegs. Und ich finde Mobilität einfach wahnsinnig spannend, weil sie Teil unseres Lebens ist und auch ein Grundrecht ist für alle.
Er hat schon angedeutet, Auto abgeschafft mit dem Fahrrad hier. Vor wie vielen Jahren?
Vor 4 Jahren.
Muss einem ehemaligen Mitarbeiter von VW sehr schwer gefallen sein. Wie war das am Anfang? War das komisch oder hast du dich eigentlich gleich in die autolose Zeit gut eingefügt?
Nein, also ein bisschen Trennungsschmerz war schon da, denn wie ich gerade erzählte, damals in der Pfalz auf dem Dorf warst du ohne Auto verloren und ich war schon ein Car-Guy.
Das Mofa, dein Auto.
Genau. Hatte schon Benzin im Blut früher, von daher gesehen war schon eine Entwöhnung, durch die ich gehen musste, Dirk. Aber ich muss sagen, inzwischen bin ich überzeugter Nicht-Autobesitzer. Und klar, wenn es irgendwie in den Mobilitätsmix passt, wenn ich meine Mutter in der Pfalz besuche, dann leihe ich mir natürlich einen Wagen da vor Ort, weil der ÖPNV da nicht so ausgebaut ist. Aber letztendlich finde ich, haben wir großartige Möglichkeiten in Deutschland, hier auch so ein bisschen Vorreiter für die Welt zu sein.
Dieser Mann ist Verkehrswende, wie ihr seht. Ganz hervorragend. Da freue ich mich umso mehr, heute Jürgen Kommmann zu Gast zu haben. Jürgen, vielen Dank fürs tolle Gespräch.
Es war mir ein Vergnügen, dir.
Ich wünsche dir eine ganz tolle Euro. Wir werden noch mehr, liebe Leute da draußen, noch mehr Euro-Gäste haben oder noch einen starken Euro-Gast. Will noch nicht zu viel verraten, kurz vor dem Turnierbeginn. Stärker als Jürgen kann er kaum noch sein. Ich wünsche der Bahn ganz viele Fahrgäste, pünktliche Züge und dir viel Spaß und Erfolg bei der Europameisterschaft.
Danke, dass du da warst. Danke für die Einladung.
Bis zum nächsten Podcast mit Podcast. Für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unters Bett. Schaut unter www.fischerappelt.com.